Datenanalyse mit NumPy, Pandas und Matplotlib. Ein Dataframe ist keine Tabellenkalkulation und keine Datenbanktabelle. Er ist eine Sammlung typisierter Spalten im Arbeitsspeicher, jede davon ein NumPy-Array, alle über einen gemeinsamen Index verbunden. Diese Herkunft erklärt fast alles, was später überrascht. Warum das Durchlaufen einzelner Zeilen so teuer ist, warum eine Auswahl mal eine Sicht auf die Originaldaten und mal eine Kopie liefert und warum ein Group BY in einem Ausdruck erledigt, wofür man sonst eine Schleife samt Zwischenspeicher bauen müsste. Der erste Reflex vor einer CSV-Datei mit ein paar hunderttausend Zeilen ist trotzdem die Python-Schleife. Öffnen, Zeile für Zeile durchgehen, Werte summieren, am Ende ausgeben. Das funktioniert. Für 100 Zeilen. Bei 1 Million Zeilen wartet man dann und fragt sich, warum das so lange dauert. Die Frage nach der Schleife ist in Wahrheit die kleinere. Die größere entscheidet sich weiter oben. Eine Analyse ist selten Selbstzweck. Am Ende hängt an ihr eine Entscheidung. Ein Preis wird angepasst, ein Budget umgeschichtet, eine Region ausgebaut oder zurückgefahren. Der Wert einer Analyse bemisst sich deshalb nicht daran, wie elegant sie rechnet, sondern daran, wie belastbar ihr Ergebnis eine Entscheidung trägt. Und genau da liegt das eigentliche Risiko, nicht in der Laufzeit, sondern in der Frage, ob die Zahl am Ende stimmt und ob ich morgen dieselbe Zahl noch einmal herstellen kann. Der Werkzeugkasten aus NumPy, Pandas und Matplotlib ist die Antwort auf diese Anforderung, nicht nur auf das Geschwindigkeitsproblem. Die drei Bibliotheken bilden zusammen einen Weg von den Rohdaten bis zur fertigen Grafik, und jede übernimmt dabei eine klar umrissene Aufgabe. Entscheidend ist, dass dieser Weg wiederholbar wird. Derselbe Code, dieselben Rohdaten, dasselbe Ergebnis, unabhängig davon, wer ihn ausführt. In diesem Artikel gehe ich den Weg einmal komplett durch, erst das schnelle Rechnen mit NumPy, dann strukturierte Tabellen mit Pandas, schließlich die Visualisierung mit Matplotlib. Am Ende steht eine kleine Pipeline, die lädt, bereinigt, gruppiert und plottet. Ich lege dabei den Blick weniger auf einzelne Funktionsaufrufe, als auf die Stellen, an denen eine Analyse ihre Verlässlichkeit gewinnt oder verliert. Wer sich vorher noch fragt, wie die Daten überhaupt ins Programm kommen, findet in Dateneinlesen in Python die Grundlagen dazu. Warum keine Python-Schleife? NumPy und das ND-Array. Der Kern von NumPy ist ein einziger Datentyp, das ND-Array. Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine Liste, aber der Unterschied steht im Speicher. Eine Python-Liste hält Verweise auf beliebige Objekte, die irgendwo verstreut im Speicher liegen. Ein ND-Array ist homogen typisiert und zusammenhängend abgelegt. Alle Elemente haben denselben Datentyp und stehen direkt hintereinander. Dieser Aufbau ist die Voraussetzung für das, was NumPy schnell macht: vektorisierte Operationen. Statt in Python über einzelne Elemente zu iterieren, wird die Rechnung als Ganzes an kompilierten C-Code übergeben. Ein Beispiel macht den Unterschied deutlich. Die Zeile Values 2 plus 1 rechnet auf 1 Million Elementen, ohne dass eine einzige Python-Vorschleife läuft. Der Ausdruck ist nicht nur schneller, er ist auch kürzer und liest sich näher an der mathematischen Absicht. Das ist der eigentliche Gewinn. Man beschreibt, was gerechnet werden soll, nicht wie über die Elemente iteriert wird. Neben den arithmetischen Operationen gibt es zwei Werkzeuge, die in praktisch jeder Auswertung vorkommen. Das eine sind Reduktionen wie .sum, .min, .std von oder .min und .max von, die aus einem Array eine Kennzahl machen. Das andere sind Boolean-Masken. Data größer als 0 erzeugt kein einzelnes True oder False, sondern ein ganzes Array aus Wahrheitswerten. Damit lässt sich dann filtern, Datamask oder mit NP etwas where fallweise ersetzen. Auch hier keine Schleife, keine Bedingung im Python-Code. Die Logik steckt komplett in der vektorisierten Operation. Eng verwandt mit der Vektorisierung ist das Broadcasting. Damit lassen sich Arrays unterschiedlicher Form miteinander verrechnen, solange ihre Dimensionen zueinander passen. Ein Skalar wird dabei gedanklich auf die gesamte Form des Arrays ausgedehnt. Deshalb funktioniert Values 2 plus 1, ohne dass man die 2 und die 1 erst selbst auf 1 Million Elemente aufblasen müsste. Bei zweidimensionalen Daten greift dieselbe Regel. Ein Zeilenvektor mit passender Spaltenzahl lässt sich auf jede Zeile einer Matrix anwenden, etwa um von jeder Spalte den Mittelwert abzuziehen. Broadcasting erspart damit viele explizite Schleifen und hält den Code nah an der mathematischen Notation. Wichtig ist nur, die Formen im Kopf zu behalten, passen die Dimensionen nicht zusammen, quittiert NumPy das mit einem Value Error, statt stillschweigend etwas Falsches zu rechnen. Pandas, Tabellen mit Beschriftung. NumPy rechnet gut mit Zahlen, aber reale Daten haben Struktur. Spalten haben Namen, Zeilen haben eine Bedeutung und oft mischen sich Zahlen mit Text- und Datumsangaben. Hier kommt Pandas ins Spiel und Pandas baut direkt auf NumPy auf. Unter den Tabellen von Pandas stecken NumPy Arrays. Die zwei zentralen Strukturen sind Series und DataFrame. Eine Series ist eine eindimensionale Spalte mit einem Index. Ein DataFrame ist eine zweidimensionale Tabelle mit beschrifteten Zeilen und Spalten. Im Grunde eine Sammlung von Series, die sich denselben Index teilen. Das Einlesen aus einer Datei läuft meist über pd.reads.csv, das eine CSV-Datei in ein DataFrame verwandelt. Ab dann arbeitet man mit derselben Tabelle weiter, egal woher sie stammt. Auswahl mit Log und E-Log, der klassische Stolperstein. Sobald man Zeilen und Spalten gezielt herausgreifen will, tauchen zwei Zugriffsarten auf, die Anfänger zuverlässig durcheinander bringen, .logkey und .elog. Der Unterschied ist eigentlich einfach, aber man muss ihn einmal bewusst gelernt haben. .log ist labelbasiert. Man greift über die Beschriftung von Zeilen und Spalten zu und, das ist die Eigenheit. Der Endpunkt eines Bereichs ist inklusiv. .elog ist positionsbasiert. Man greift über die ganzzahlige Position zu und der Endpunkt ist exklusiv, genau wie beim normalen Python-Slicing. Beide Ausdrücke liefern hier dieselben drei Zeilen, aber aus unterschiedlichen Gründen. Einmal weil C als Label eingeschlossen wird, einmal weil Position 3 gerade nicht mehr mitgenommen wird. Wer das verwechselt, erntet entweder einen Off-by-One-Fehler oder einen Key-Error. Labels also immer über .log, Positionen immer über .ilog und die beiden nie in einem Ausdruck mischen. Zum Filtern nutzt man Boolean-Masken, genau wie in NumPy, nur dass die Bedingung sich auf eine Spalte bezieht. Der häufigste Fehler? Verkettetes Indizieren. Jetzt zu einem Fallstrick, der in Code-Reviews regelmäßig auftaucht und der zu einer der meistgesuchten Warnungen im Pandas-Umfeld führt, dem Setting with Copy Warning. Er entsteht durch verkettetes Indizieren, also zwei aufeinanderfolgende Zugriffe in einem Ausdruck. Das Tückische daran? DFDFAmount, größer als 100, liefert je nach Situation eine Sicht auf die Originaldaten oder eine Kopie davon. Und es ist nicht sicher vorhersagbar, welches von beiden. Schreibt man dann in das Ergebnis, landet die Zuweisung womöglich in einer Kopie, die sofort wieder verworfen wird. Das Original bleibt unverändert und Pandas warnt genau davor. Die korrekte Form nutzt einen einzigen .log-Zugriff, der Zeilenauswahl und Spalte in einem Schritt adressiert. Und wenn man bewusst mit einer eigenständigen Kopie weiterarbeiten will, sagt man das ausdrücklich mit df.copy. Dann ist klar, dass Änderungen das Original nicht berühren sollen. Diese eine Regel, Auswahl und Zuweisung in einem .log, erspart erfahrungsgemäß die meisten dieser Warnungen. Der zweite Fehler in derselben Kategorie ist das Iterieren über Zeilen. Wer aus der klassischen Programmierung kommt, greift instinktiv zu df.iteros und geht Zeile für Zeile durch. Das ist langsam und speicherhungrig, weil Pandas für jede Zeile ein neues Objekt bauen muss und der ganze Geschwindigkeitsvorteil des vektorisierten NumPy-Unterbaus verloren geht. Fast immer lässt sich dieselbe Absicht mit einer Spaltenoperation, mit Group by oder mit np.where ausdrücken und läuft dann um Größenordnungen schneller. Gruppieren und aggregieren mit Group by. Die vielleicht wichtigste Operation für Analysen ist Group by. Sie folgt einem Muster, das unter dem Namen Split Apply Combine bekannt ist. Die Daten werden nach einem Schlüssel in Gruppen aufgeteilt, Split. Auf jede Gruppe wird eine Aggregatfunktion angewendet, apply, und die Teilergebnisse werden zu einer neuen Tabelle zusammengefügt, combine. Die benannte Aggregation total ist gleich amount, sum, ist meine bevorzugte Schreibweise. Sie sagt in einer Zeile, welche Spalte mit welcher Funktion aggregiert wird und wie die Ergebnisspalte heißen soll. Das Ergebnis ist eine kompakte Tabelle, die sich direkt weiterverarbeiten lässt. Das .reset-Index am Ende holt den Gruppierungsschlüssel aus dem Index zurück in eine normale Spalte. Praktisch, wenn man gleich danach plotten will. Oft liegen die Daten nicht in einer einzigen Tabelle, sondern verteilt. Verkaufszahlen hier, Regionsinformationen dort. Zum Zusammenführen dient Merge, das nach dem Vorbild von Datenbank-Joins arbeitet. Hier lohnt ein wacher Blick auf den Parameter how. Mit how ist gleich inner, bleiben nur Regionen, die in beiden Tabellen vorkommen. West und East fallen heraus. Ein How ist gleich Outer würde alle Regionen behalten und die fehlenden Werte mit NaN auffüllen. Wer den falschen Modus wählt, verliert entweder unbemerkt Zeilen oder handelt sich unerwartete Lücken ein. Es lohnt sich, vor und nach einem Merge einmal auf DupeShape zu schauen und zu prüfen, ob die Zeilenzahl zu den Erwartungen passt. Die Pipeline: Laden, Bereinigen, Gruppieren, Plotten. Setzen wir die Teile zusammen. Eine typische Analyse durchläuft immer dieselben Stationen und es hilft, diesen Ablauf einmal als Bild vor Augen zu haben. Vor dem Gruppieren steht meist das Bereinigen. Reale Daten haben Lücken und GroupBY oder Rechnungen darauf reagieren empfindlich auf fehlende Werte. Zwei Werkzeuge decken die meisten Fälle ab. Dropnar wirft Zeilen mit fehlenden Werten weg, Filnar ersetzt sie durch einen Vorgabewert. Welches von beiden richtig ist, hängt von der Frage ab. Manchmal ist eine Lücke ein echtes Nichts, manchmal eine getarnte Null. Datenqualität und Reproduzierbarkeit als Entscheidungsrisiko. Der Schritt df.dropnar, Subset ist gleich Amount, sieht nach einer Formsache aus. Er ist keine. In dem Moment, in dem ich fehlende Werte wegwerfe, statt sie zu füllen, entscheide ich darüber, welche Zahl am Ende beim Entscheider ankommt. Dropnar verkleinert die Grundmenge und kann eine Region verschwinden lassen, die schlicht schlecht erfasst war. Filnar, 0, macht aus einem Unbekannt eine harte 0 und zieht damit jeden Mittelwert nach unten. Beides ist manchmal richtig und manchmal falsch, aber nie neutral. Die Frage ist immer dieselbe: Ist die Lücke ein echtes Nichts oder eine getarnte Null? Diese Entscheidung gehört dokumentiert, nicht stillschweigend getroffen. Der zweite, teurere Risikofaktor ist stiller Datenverlust. Ein Merge mit dem falschen How lässt Zeilen ohne Warnung fallen, eine Bereinigung halbiert unbemerkt die Grundmenge und das Balkendiagramm sieht trotzdem plausibel aus. Genau darin liegt die Gefahr: Eine falsche Analyse sieht einer richtigen zum Verwechseln ähnlich. Deshalb baue ich Prüfungen direkt in die Pipeline, statt auf den Augenschein zu vertrauen. Solche Zusicherungen kosten Minuten in der Entwicklung. Eine Entscheidung, die auf einer um 10% geschrumpften Grundmenge fußt, kostet deutlich mehr, und der Fehler fällt oft erst auf, wenn er schon gewirkt hat. Das ist der eigentliche Trade-off: ein wenig Reibung beim Schreiben gegen eine belastbare Zahl beim Entscheiden. Der dritte Punkt ist Reproduzierbarkeit. Eine Analyse, die ich in einer Tabellenkalkulation zusammenklicke, ist nach 2 Wochen nicht mehr nachvollziehbar. Niemand weiß mehr, welche Zellen von Hand angefasst wurden. Eine Analyse als Code ist das Gegenteil. Derselbe Code auf denselben Rohdaten liefert dasselbe Ergebnis, jederzeit, für jeden im Team. Die Rohdaten bleiben unangetastet, jede Transformation steht sichtbar im Skript und das Ergebnis lässt sich bis zur Quelle zurückverfolgen. Damit wird aus einer einmaligen Zahl ein Vorgang, den ich prüfen, versionieren und verteidigen kann. Genau das hebt eine Analyse von einer netten Grafik zu einer Entscheidungsgrundlage. Matplotlib: aus Zahlen wird ein Bild. Am Ende der Pipeline steht die Visualisierung. Matplotlib ist die etablierte Bibliothek dafür, und ich empfehle von Anfang an den objektorientierten Stil, erst mit plt.subplots, eine Figur und eine Achse erzeugen, dann alles auf dieser Achse aufbauen. Das ist etwas mehr Tipparbeit als der schnelle plt.plot-Einzeiler, aber es bleibt übersichtlich, sobald eine Grafik mehr als eine Kurve enthält. Für die 3 häufigsten Diagrammtypen gibt es je eine passende Funktion auf der Achse. Ein Balkendiagramm mit ax.bar, x, height, vergleicht Kategorien, ideal für das GroupBY-Ergebnis von eben. Ein Liniendiagramm mit ax.plot, fett in x, y, zeigt Verläufe, etwa eine Kennzahl über mehrere Monate hinweg. Und ein Streudiagramm mit ax.scatter von x, y, zeigt den Zusammenhang zweier Größen. Beschriftungen über SetXLabel, CityLabel und SetTitel gehören für mich immer dazu. Eine Grafik ohne Achsenbeschriftung ist nur eine halbe Aussage. Wer macht was? Die Rollenteilung im Überblick. Die Aufgabenteilung im Werkzeugkasten ist klar geschnitten und wer sie kennt, greift für ein Problem nicht zur falschen Bibliothek. NumPy bildet die numerische Basis. Homogene Arrays, vektorisiertes Rechnen, mathematische Operationen. Alles darüber baut darauf auf. Pandas kümmert sich um strukturierte, beschriftete Tabellendaten. Einlesen, bereinigen, auswählen, filtern, gruppieren, zusammenführen. der gesamte Umgang mit realen, unordentlichen Daten. Matplotlib übernimmt die Visualisierung, aus den fertig aufbereiteten Zahlen wird ein Diagramm, das eine Aussage transportiert. Diese Reihenfolge ist kein Zufall. Sie beschreibt genau den Weg, den die Daten nehmen, von rohen Zahlen über eine strukturierte Tabelle bis zum Bild. Roter Faden. Der eigentliche Denkwechsel bei der Datenanalyse mit Python ist der Abschied von der Schleife. Nicht mehr Element für Element durchgehen, sondern ganze Spalten und ganze Tabellen als Einheit behandeln. NumPy macht das über vektorisierte Operationen auf dem ND-Array, Pandas hebt dieselbe Idee auf beschriftete Tabellen und GroupBY fasst nach dem Split-Apply-Combine-Muster ganze Gruppen auf einmal zusammen. Der Gewinn ist aber nicht nur Tempo. Wer die zwei Anfängerfallen kennt, verkettetes Indizieren und das Iterieren über Zeilen, umgeht die häufigsten Reibungspunkte und schreibt Code, der bei 1 Million Zeilen genauso ruhig bleibt wie bei 100. Wirkung entfaltet dieser Werkzeugkasten dort, wo Analyse auf Entscheidung trifft. Eine Pipeline aus Code verkürzt den Zyklus von der Frage zur Antwort, ändern sich die Rohdaten, läuft dasselbe Skript erneut und die neue Zahl steht in Minuten statt in einem halben Tag Handarbeit. Sie senkt die Reibung im Team, weil jeder dasselbe Ergebnis reproduzieren kann, statt eine fremde Tabelle zu entziffern. Und sie hebt die Qualität, weil Prüfungen und dokumentierte Bereinigungsentscheidungen dafür sorgen, dass eine falsche Zahl auffällt, bevor sie eine Entscheidung trägt. Die Grenze ist ebenso klar. Diese Werkzeuge arbeiten dort gut, wo die Daten in den Arbeitsspeicher passen und eine Analyse im Batch genügt. Bei Datenmengen jenseits einer einzelnen Maschine oder bei laufenden Datenströmen beginnt ein anderes Werkzeugfeld und die Kunst besteht darin, diese Grenze rechtzeitig zu erkennen, statt Pandas über seinen Einsatzbereich hinaus zu prügeln. Der Rest ist Übung, laden, bereinigen, gruppieren, plotten und diesen Kreislauf so oft gehen, bis er in den Fingern sitzt. Das Werkzeug wird erst dann nützlich, wenn die Schritte reproduzierbar bleiben und eine zweite Person dieselbe Zahl erhält.